Das war's noch nicht, ein biografisches Gespräch mit Serdar Somuncu. Mein Name ist Bent-Erik Scholz, aber reden wir über dich. Wer bist du?
Ich bin Serdar Somuncu, so wird mein Name ausgesprochen. Und soweit ich das jetzt weiß, bedeutet mein Name Führer oder Anführer. Und mein Nachname hat etwas mit Bäckerei zu tun, nämlich der Bäcker, der das Brot mit dem Somun backt. Ich bin Schauspieler, hauptberuflich, war auch mal Kabarettist oder Comedian, habe Musik studiert und schreibe ab und zu auch Bücher oder mache sonst irgendwelches Zeug, das mit Kunst zu tun hat.
Wir wollen erörtern, warum du das machst und warum du es auf diese Art und Weise machst, auf die du es tust oder getan hast. Du bist geboren worden in Istanbul, richtig? Mhm. Was ist der Hintergrund deiner Familie?
Meine Familie stammt, wie gesagt, zu einem Teil aus Istanbul, meine Mutter, obwohl sie eigentlich aus Ostanatolien kommt. Und mein Vater, der später dann auch in Istanbul gelebt hat, kommt auch aus Ostanatolien, beide aber aus unterschiedlichen Regionen. Meine Mutter kommt aus der Nähe von Bingöl, das ist eigentlich kurdisches Gebiet. Und mein Vater kommt aus der Nähe von Erzincan, das ist eigentlich armenisches Siedlungsgebiet gewesen. Und beide sind offensichtlich Kinder von Soldaten gewesen, die dort in der Region stationiert waren, um diese eroberten Gebiete zu türkisieren, also türkisch zu unterwandern.
Und wann kam da, wie lernten die sich kennen und wann kamen Kinder ins Spiel?
Meine Eltern haben sich nicht kennengelernt, sondern mein Vater hat meine Mutter eigentlich, wie soll ich das sagen, hat einen Antrag gestellt bei meinen Großeltern. Die beiden wurden sich so ein bisschen zugespielt. Also irgendjemand hat meinem Vater erzählt, da ist eine sehr hübsche Tochter. Meine Mutter war damals 16, was nicht unüblich war. Und mein Vater ist 4 Jahre älter, war 20. Und dann hat er über meine Großeltern so ein bisschen angebandelt und Interesse gezeigt. Aber da meine Mutter noch zu jung war für eine Heirat, ist das erstmal aufgeschoben worden. Und mein Vater tauchte hin und wieder immer wieder auf. Und dann gab es Blumen, Geschenke für die Großeltern. Und so näherten sich die beiden an, bis sie dann irgendwann 2 Jahre später verlobt waren. Und dann wieder 2 Jahre später, als meine Mutter 20 war, mein Vater 24, geheiratet haben. Aber unglücklicherweise war das nur ein kleiner Moment des Glücks, denn mein Vater musste direkt nach der Heirat, beziehungsweise schon vor der Heirat, zum Militärdienst. Und zwar zu einer berühmt-berüchtigten Garnison, das ist, glaube ich, die 6. Garnison gewesen in Erzurum. Erzurum ist die nächstgrößere Stadt nach Erzincan und es ist bekannt dafür, dass es dort sehr kalt ist und insbesondere im Winter ist dieser Militärdienst sehr strapaziös und deswegen gehen dort eigentlich nur diejenigen hin, die besonders hart gesotten sind.
Hat dein Vater dir davon erzählt, wie das war?
Ja, mein Vater hat mir viel davon erzählt. Er ist dort unter anderem ja auch falsch behandelt worden von einem Augenarzt, ist seitdem sehbehindert und hat wohl sehr viel Prügel auch kassiert. Er war damals der Garnisonskoch, weil er als Jugendlicher in Istanbul Koch gelernt hat, aber auch als vielleicht sogar Privilegierter musste er eben diese ganzen Einheiten des Militärs mitmachen und das zum Teil bei menschenunwürdigen Bedingungen. Und das hat er mir erzählt, das muss sehr hart gewesen sein, 2 Jahre lang.
Der Job deines Vaters als Koch hat ja dann später auch mit der Geschichte zu tun, warum deine Familie nach Deutschland gekommen ist. Was hat deine Mutter gemacht?
Meine Mutter war einfach nur ein Mädchen, die zur Schule gegangen ist und dann auch früher die Schule aufhören musste als alle anderen, weil meine Großeltern kein Geld hatten. Meine Großeltern waren ein verstoßenes Paar, denn meine Großmutter kam eigentlich aus gutem Hause, war auch eine Tochter, eine Militärstochter, also Tochter eines Offiziers. die dann aber im Rang niedriger geheiratet hat. Mein Opa war einfach, ich glaube, Bauer oder kam eben vom Land. Und die beiden haben sich ineinander verliebt und geheiratet und deswegen, weil es nicht standesgemäß war, wurden sie verstoßen und lebten dann kurz nach der Geburt meiner Mutter oder sogar schon vor der Geburt meiner Mutter in den Slums von Istanbul.
Man muss dazu sagen, also Tochter eines Offiziers zu sein, ist praktisch eine Entsprechung, das hat fast was Adeliges, nicht
Genau,
wahr? Genau.
es gibt in der Türkei keinen Adel und deswegen gab es am Hofe des Sultans immer Soldaten, Wesire, die Minister gleich waren und die wiederum galten als höher gestellt. Und wer zu so einer Familie gehörte, der war privilegiert, der hatte mehr Geld, der wurde medizinisch betreut, hatte Bildung. Und deswegen war meine Oma auch eine sehr gebildete Frau, die auch schon recht früh sehr europäisch war. Das war ja zu Atatürks Zeiten, als die Türkei noch sehr nach Europa ausgerichtet war oder erstmal nach Europa ausgerichtet war. Aber das änderte sich dann nach der Hochzeit und die beiden zogen, wie gesagt, aus Liebe in die Slums von Istanbul und haben dort meine Mutter, meine Tante, die ältere Schwester meiner Mutter, meinen Onkel, den älteren Bruder meiner Mutter und später noch einen weiteren Sohn bekommen, den aber von einem anderen Mann, denn mein Opa mütterlicherseits ist an Tuberkulose gestorben. Recht jung, mit 35 Jahren, glaube ich.
Wann war das ungefähr?
Das muss gewesen sein 1944, also zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Die Türkei war ja im Zweiten Weltkrieg nicht involviert. Und deswegen habe ich auch von den Erzählungen meiner Familie immer nur gehört, wie die das wahrgenommen haben, nämlich so am Rande. Man wusste, da ist, tobt ein großer Krieg auf der ganzen Welt, aber die Türkei, wie gesagt, wurde davon verschont. Und in dieser Zeit 1944, meine Mutter war da 4 Jahre alt, ist dann mein Großvater mütterlicherseits gestorben.
Und deine Großmutter mütterlicherseits hat dann neu geheiratet.
Die hat dann kurze Zeit später neu geheiratet. Ein Mann, der aus der Nähe des Dorfes meines Vaters kommt, der wiederum auch da irgendwie empfohlen wurde. Damals war das so, dass man sich empfohlen wurde. Es waren nicht immer Liebesheiraten. Ja, und dann haben die beiden geheiratet und blieben aber in diesem Slum, wo ich als Kind auch oft war. Es war sehr beeindruckend. Das war so irgendein Vorort von Istanbul. Istanbul war damals schon riesengroß und man kam da nur über eine Schotterstraße hin. Und wenn man mit so einem europäischen Auto diesen Hügel hochfuhr, rannten Kinder hinter einem her und klopften auf die Motorhaube oder auf die Kofferraumhaube, weil sie total begeistert waren von dem Auto. Und diese Kinder waren alle, wie man sich's vorstellt, zum Beispiel aus den Favelas in Rio de Janeiro, die waren alle dreckig, trugen keine Schuhe, ja, und lebten eigentlich auf der Straße zusammen mit streunenden Katzen und plünderten dann manchmal Mülleimer und aßen oder ernährten sich von Honigmelonenschalen oder von irgendwelchen von Speiseresten, die dort in den Mülleimern übrig waren. Also es war sehr, sehr, sehr ärmlich.
Was hat das mit dir gemacht, wenn du das gesehen hast? War das
Ich
was
habe das
Spannendes oder war das was, wo du Mitleid empfunden hast?
geliebt. Also für mich war als Kind war das ein Wechselspiel, weil meine Tante, die ältere Schwester meiner Mutter, mit einem sehr reichen Mann verheiratet war, mit einem Käsefabrikanten. Und deswegen verbrachten wir die Hälfte der Sommerferien immer in der Villa dieser reichen Tante und waren umgeben von Prunk und von Luxus. Das war auch direkt am Meer. Die Nachbarn waren allesamt bekannte Persönlichkeiten aus Istanbul, Ortsbürgermeister, Polizeipräsidenten. Und die andere Hälfte des Sommerurlaubs habe ich bei meiner Oma verbracht, im Slum. Ich fand es bei meiner Oma immer besser, weil das einfacher war, weil meine Oma mir gegenüber freundlicher war. Wir mussten bei meiner Tante unheimlich viele Regeln einhalten. Wir durften nicht mit fettigen Fingern im Wohnzimmer sitzen. Wir mussten die Schuhe ausziehen, wenn wir ins Wohnzimmer kamen und akkurat vor die Tür stellen. Also es war ein sehr rigides, System, was da herrschte. Und bei meiner Oma war es ziemlich entspannt. Und meine Oma war auch eine sehr liebevolle Frau, die sehr wenig gesprochen hat. Sie war übrigens blond. Ich habe jetzt so einen Genealogietest gemacht und da kam tatsächlich raus, dass mein Vater fast zu 100% aus Anatolien kommt, meine Mutter aber Einflüsse wahrscheinlich durch meine Oma aus Mitteleuropa hat. Also Osteuropa, Mitteleuropa und sogar 1% Deutsch. Also irgendwie habe ich auch was Deutsches an mir. Und meine Oma, wie gesagt, war eine sehr ruhige Frau und deswegen war ich eigentlich am liebsten bei meiner Oma, weil wir so ein stilles Einverständnis hatten.
Jetzt haben wir primär über deine Großeltern mütterlicherseits gesprochen.
Ja.
Wie war das mit deinen Großeltern väterlicherseits?
Die kenne ich gar nicht, weil meine Großmutter väterlicherseits recht früh gestorben ist. Sie ist wahnsinnig geworden, sagt man. Das sind ja alles sehr viele Erzählungen, die sich so überliefert haben. Deswegen weiß man zum Beispiel auch selten Altersangaben oder Jahresangaben. Man kann sich das so zusammenbasteln. Aber mein Vater war eines von 7 Geschwistern. Er war der Jüngste und sein nächstälterer Bruder war, glaube ich, 8 Jahre älter. Das war auch eine Ehe zwischen meinem Opa väterlicherseits und meiner Oma, die sehr typisch war. Mein Opa war wesentlich älter als meine Oma, ich glaube 10, 15 Jahre. Und dieser nächstältere Bruder ist eines Tages zum Honigsammeln in die Berge gegangen und hat, wie das üblich war, mit so einem Stab, den er angekokelt hat, in den Bienenstich hineingestochen, in den Bienenstock hineingestochen und wollte die Bienen sozusagen ausräuchern. Aber das hat nicht ganz geklappt. Es ist wohl ein bisschen Luft noch mit reingekommen und die Bienen sind ausgeschwärmt und haben ihn überfallen und zerstochen, sodass er von diesem Berg, an dem er wohl hing, an dem er so klimmte, rückwärts runtergefallen ist und dann wohl gestorben ist, mit dem Kopf auf einen Stein aufgeschlagen ist oder sonst was. Und das hat mein Vater dann, nachdem der Bruder vermisst wurde, 2 Tage später entdeckt, ist ins Dorf zurückgelaufen, hat natürlich geschrien, ganz aufgeregt, der Bruder ist tot, der Bruder ist tot. Und seitdem ist meine Oma, so ist es überliefert, verrückt geworden. Hat sich, so sagt man es, immer mit den Vögeln am Himmel zusammen gedreht. Sie ist auch irgendwann gestorben, ich habe sie nie kennengelernt. Sie hat auch in Ostanatolien in diesem Dorf gelebt, wo ich nur einmal war, 1983, da war ich 15 Jahre alt. Und das war sehr beeindruckend. Dieses Dorf liegt wirklich mitten in der Pampa. Also man muss mit dem Zug 3,5 oder man musste damals mit dem Zug 3,5 Tage fahren, von Istanbul über Zentralanatolien bis nach Ostanatolien, immer entlang am Kızılırmak, das ist Euphrat und Tigris. Und dieses Zweistromland, das ehemalige Mesopotamien, ist das Siedlungsgebiet, wo auch die Familie meines Vaters lebt. Und nach 3 Tagen kommt man dann an so eine Station, wo eigentlich nichts ist, da hängen nur geschlachtete Schafe und lustigerweise ein Fernseher, der über einen Generator betrieben wurde. Und in diesem Fernseher lief, ohne dass man den Ton hören konnte, Dallas, die Serie Dallas. Und vor diesem Fernseher saßen 15 Leute mit Schalwaren, also mit diesen Pumphosen, und guckten zum Geräusch des Generators Dallas. Und einmal am Tag kommt dann ein Lastwagen an, auf dessen Ladefläche die Leute, die zu ihren Dörfern fahren wollen, aufspringen. Und dann fährt dieser Lastwagen eine abenteuerliche Strecke über Geröll, über unbefestigte Straßen, immer entlang an atemberaubenden Schluchten bis zu einem Punkt, wo man dann unten in einem Talkessel das Dorf meines Vaters sieht. Und als erstes, als ich dorthin gefahren bin, ist mir aufgefallen, sind die Rufe der Bauern mir aufgefallen, die ihr Vieh über so Drechselbahnen trieben. Also sie drechseln so Weizen und laufen immer im Kreis und treiben diese Ochsen an. Und dieses Geräusch war das Erste, was ich gehört habe. Und dann geht man runter in das Dorf und dieses ganze Dorf besteht nur aus Verwandten von mir. Also es sind 350 Leute, die alle verwandt sind mit mir. Und da war ich eben, wie gesagt, einmal, 1983. Es gab dort keinen Strom, gar nichts, aber interessanterweise ein Transistorradio, was mit Batterien betrieben wurde. Und auf dem Tisch meiner Tante 5 Bilder von mir. Also jemand, den ich noch nie gesehen hatte, hatte von mir 5 Bilder auf seinem Tisch stehen. Und das war der erste Eindruck, den ich von dem Dorf meines Vaters hatte. Ich habe leider aber meinen Opa auch nie kennengelernt. Der ist irgendwann in den 80er Jahren gestorben.
Also es waren Landwirte praktisch.
Es waren Bauern, ja, die dort gelebt haben, die dort von dem gelebt haben, was sie angebaut haben. Aber das waren keine klassischen Landwirte, die etwas verkauft haben, sondern die haben das für ihren Eigenbedarf angebaut und geerntet.
Dein Vater, hast du erzählt, ist ja Koch gewesen, auch in der Armee, hat diesen Beruf auch gelernt und hat dann in Istanbul ein Casino betrieben.
Ja.
Was ist das?
Mein Vater musste dann, nachdem meine Großmutter verrückt wurde, das Dorf verlassen, weil es niemanden mehr gab, der auf ihn aufpassen konnte.
Wie alt war er da?
5 muss er gewesen sein, also recht jung.
Hat er alleine das Dorf
verlassen? Nein, nein, er ist zusammen mit einem Onkel von mir im Zug diese besagten 3 Tage nach Istanbul gefahren. Und dort hat man ihn vermittelt an eine Küche, an eine, ja, das nennt man Lokanta. Das ist so die einfachste Form eines Restaurants, das es gibt. Und in dieser Küche hat er gearbeitet als Stift. Also musste Kartoffeln schälen, Müll entsorgen. Und dieses Restaurant...
Als 5-jähriger Junge.
Ja, wirklich Kinderarbeit, wie man sich das vorstellt. Und in dieses Restaurant wurde betrieben von einem Griechen. Es gab in Istanbul zu der Zeit sehr viele Griechen. Istanbul ist ja eigentlich eine griechische Stadt, Konstantinopel. Und diese griechischen Menschen, die dort lebten, die waren eben oft Besitzer von Restaurants oder von irgendwelchen komischen Etablissements. Und mein Vater arbeitete in einem dieser Etablissements und war dann eben als kleiner Junge so, ja, eben Laufbursche für alles. Ein Faktotum, würde man sagen. Und hat dabei auch sehr viel Schlimmes erlebt, also als kleines Kind in einer Umgebung. Es war ein Etablissement, wie gesagt, wo auch Huren waren, wo so Freier rumlungerten, wo Wasserpfeife geraucht wurde mit Opium. Das war natürlich für ein Kind von 5 Jahren erstmal sehr prägend, aber auch sehr beängstigend. Und dort hat er lange gearbeitet, bis er dann irgendwann jugendlich war und sein eigenes Restaurant eröffnen konnte. Zuvor hat er auch in einem Casino gearbeitet, wie du richtig gesagt hast. Das Casino ist so eine Art, ja, Travestie-Club gewesen. Das Maxim, so hieß das. Ich habe ein Foto davon auch gefunden im Internet. Und in diesem Maxim war mein Vater dann der Chefkoch, der dann, ja, opulente Küche angeboten hat für Gäste, die sich im mondänen Ambiente Kultur und Kulinarik gönnten.
Was gab es so zu essen in so einem Casino?
Klassische türkische Küche, aber nicht so wie in den einfachen Straßenküchen, den Lokantas, sondern da gab es dann auch schon mal Hummer oder Wild, was ganz selten ist in der Türkei, aber eben auch traditionelle türkische Küche, weiße Bohnen mit Hammelfleisch oder Okraschoten mit in Zitronensoße.
Wurde auch Alkohol getrunken da?
Ja, ja, ja. In der Zeit war das üblich, seinen Rakı zu trinken und Wein oder Bier, das war kein Problem.
Dann hat dein Vater ein eigenes Restaurant gegründet.
Ja.
Wie lief das?
Das Restaurant war eine ziemliche Kaschemme, so wie er es erzählt hat. Ein kleiner Raum, den er für günstiges Geld erworben hat. Das Geld hatte er sich geliehen von dem reichen Onkel. Und ja, aber mit Mühe und Not lief dieses Restaurant. Da wurde eben so Tagesküche angeboten. Meine Mutter war Suppenköchin, die beiden waren ja inzwischen verheiratet. Meine Mutter war schwanger mit dem zweiten Kind. Das erste Kind war schon auf der Welt. Mein ältester Bruder ist 2 Jahre älter als mein mittlerer Bruder. Und ja, die kämpften einfach um ihr Leben. Die mussten jeden Tag Leute bewirten für kleines Geld. Und am Ende sind sie dann auch pleite gegangen. Am Ende hat sich das nicht mehr rentiert. Mein Vater ist auf den Schulden sitzen geblieben. Mein Onkel, als sein Gläubiger, hat das Geld irgendwann zurückgefordert und auch andere Gläubiger. Und so kam es dann eben zu diesem besagten Ereignis, als einer der Gläubiger meinem Vater ein Ultimatum stellen wollte. Und mein Vater, der sehr jähzornig ist, mit einem lebenden Hummer, den er in einem Eimer hatte, denn die Hummer leben ja immer noch, bevor man sie kocht, diesen Mann auf den Kopf geschlagen hat und dann flüchten musste, weil der Typ richtig verletzt war und blutete, also eine richtige offene Wunde am Kopf hatte und dann auf der Flucht eben irgendwann in Beyoğlu gelandet ist, wo das Rathaus war für diejenigen Leute, die ausreisen wollten.
Und da hatte er dann praktisch die Wahl zwischen Australien und Almania, Deutschland.
Ja, so erzählt er das. Weil es eben 2 Schlangen gab im Alphabet A, Australia, Almania, also Deutschland kommt vor Australien, aber nachfolgend. Und er hat eine Münze geworfen, es war dann Deutschland die Wahl und dann ist er noch am selben Abend in Zug gestiegen mit vielen Gastarbeitern und nach München gefahren.
Deine Mutter wusste davon nicht?
Nein, meine Mutter wusste nicht, wo mein Vater ist, der war verschollen.
Sie saß mit 2 Kindern zu Hause bereits?
Schwanger mit einem Kind, ja. Hm. Und wohnte dann noch bei meinen Großeltern zu der Zeit.
Und was hat sie dann gemacht? Sie musste ja nun irgendwie über die Runden kommen.
Also meine Mutter wohnte damals noch bei meinen Großeltern, mein Vater zeitweise auch, aber den Rest der Zeit schlief er im Restaurant. Die beiden hatten keine eigene Wohnung. Und als mein Vater weg war, war meine Mutter von heute auf morgen alleine. Also mit diesem einen Kind und schwanger und ohne Geld und angewiesen auf Unterstützung von meinen Großeltern, die auch nicht viel Geld hatten. Aber sie hat dort erstmal eine Heimat gefunden, hat dann Jobs angenommen, um die Kinder zu versorgen und meine Großeltern auch zu unterstützen. Und gleichzeitig aber auch eben Geld gespart, um irgendwann vielleicht herauszufinden, wo mein Vater ist und ihm hinterherzureisen.
Hat sie nicht auch, also es wäre ja auch möglich gewesen, dass er plötzlich verstorben ist.
Nee, also auch da, wie gesagt, sind die Informationen, die ich habe, sehr, sehr spärlich und diffus. Aber wenn ich das so versuche zu rekonstruieren, muss sie irgendwoher gewusst haben, dass er im Tross dieser Arbeiter nach Deutschland gegangen ist. Wo genau aber nicht. Also das wusste sie nicht. Aber man hat ihr wahrscheinlich so zugespielt, hey, ich glaube, der ist in Deutschland. Wenn er gestorben wäre, hätte sie es, glaube ich, schon erfahren.
Wie lange war diese Zeit, in der sie dann alleine war?
Auch das lässt sich rekonstruieren. Als meine Mutter meinem Vater hinterhergereist ist, es gab wohl zwei Trips nach Deutschland. Beim ersten Trip hat sie meine Geschwister alleine gelassen, was natürlich moralisch aus heutiger Sicht sehr verwerflich ist. Auch von meinem Vater natürlich ist das Verhalten, wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet, vollkommen absurd. Aber es waren junge, naive, will ich jetzt nicht sagen, aber junge Menschen, die in einem Überlebenskampf waren.
Von welchem Zeitraum reden wir da? Entschuldigung.
Mein Vater ist 1960 nach Deutschland gekommen und um das zu rekonstruieren, hilft es zu wissen, dass mein zweiter Bruder, der 2 Jahre jünger ist, auch schon auf der Welt gewesen ist und diese beiden Kinder aber in der Türkei geblieben sind. Und dann muss eine lange Zeit vergangen sein, denn ich bin 6 Jahre jünger als mein zweiter Bruder. Das heißt, als die dann zurück in die Türkei gekommen sind, müssen also mindestens 4, 5 Jahre, 3 Jahre vergangen sein. Und es gab ja dann nochmal eine zweite Reise nach Deutschland mit den Kindern zusammen. Also ich kann das nicht genau rekonstruieren, aber es muss insgesamt ein Zeitraum von 6 bis 7 Jahren gewesen sein, in dem die Familie zerrissen war. Also in dem der eine Teil, mein Vater, meine Mutter, sogar zum Teil in Deutschland gelebt haben, alleine, ohne die Kinder. Und die Kinder in der Türkei geblieben sind, bei den Großeltern. Und dann ich ja auch noch dazu kam und dann erst 1968, also 8 Jahre eigentlich, nachdem mein Vater nach Deutschland kam, die Familie in Deutschland irgendwann vereint war, ich aber dann schon wieder ins Heim gegeben wurde. Also es ist eigentlich eine Geschichte der Zerrissenheit.
Eine Geschichte des Alleinlassens.
Ja.
Dein Vater lässt deine Mutter mit einem bereits auf der Welt seinen Kind und einem noch kommenden Kind allein. Dann lassen die Eltern die ersten beiden Kinder allein.
Schrecklich, ja.
Und dann wirst du ins Heim abgegeben.
Das ist schrecklich. Das ist der rote Faden unserer Familiengeschichte, habe ich irgendwann herausgefunden. Das ist das Verlassenwerden. Das ist dieses, der Mann geht weg, die Frau geht ihm hinterher, die Kinder bleiben bei den Großeltern, die Frau kommt zurück, verlässt den Mann, holt die Kinder, kommt wieder zurück, ein neues Kind kommt dazu, man holt das Kind dann wieder nach Deutschland, dann gibt man es aber wieder ab. Also es ist wirklich eine ganz tragische Geschichte der Zerrissenheit in meiner Familie.
Wie reflektiert ihr das in der Familie?
Kaum. Wir sprechen natürlich darüber, aber es wird oft verklärt als Machtlosigkeit, als Ausweglosigkeit. Manchmal wird es auch romantisiert als besonders spannende Zeit, in der man Deutschland erlebt und erfahren hat. Aber der Schmerz, der damit verbunden sein muss, der kommt selten zur Sprache.
Du bist 68 geboren worden. Deine Eltern haben in der Zwischenzeit bereits einige Zeit in Deutschland verbracht, sind dann wieder in die Türkei zurückgekehrt. Diese erste gemeinsame Zeit in Deutschland muss ja, wie du sie mal beschrieben hast, sehr wild gewesen sein. Wie können wir uns das vorstellen?
Also in diesen schwer zu rekonstruierenden Jahren, die meine Eltern alleine in Deutschland verbracht haben, gab es wohl einige Dinge, die aus heutiger Sicht für uns sehr spannend sind und sehr außergewöhnlich, nämlich Verhältnisse zu anderen Frauen, die mein Vater gehabt hat, Dreiecksbeziehungen, die meine Mutter eingegangen ist mit diesen anderen Frauen, Intrigen. Meine Mutter hat dann irgendwann Deutsch gelernt und einen Brief geschrieben an den Mann der Frau, mit der mein Vater ein Verhältnis hatte, eine Deutsche. Also da muss ganz viel passiert sein. Und es, wenn ich heute Bilder sehe aus der Zeit, bin ich auch verwundert darüber, wie stilvoll das war. Also obwohl es ja eigentlich total stillos war, aber mein Vater war immer akkurat angezogen, der trug immer Anzug, obwohl er Müllmann war. Aber nach der Arbeit hat er sich den Zwirn aufgezwängt, die Haare gekämmt, den Bart rasiert und dann ging es auf die Pirsch. Dann ging es in die Stadt zu den Fremden, zu den Eingeborenen, zu den blonden Frauen.
Und wenn du jetzt sagst Dreiecksbeziehung, also dein Vater hatte in dieser Zeit, in der er ohne deiner Mutter was zu sagen abgehauen ist, dann in Deutschland ein Verhältnis mit einer Deutschen
geworden. Ja, ja. Übrigens nicht nur mein Vater, viele Gastarbeiter hatten in Deutschland Verhältnisse zu deutschen Frauen.
Ja.
In Ostdeutschland war es ja sogar so, dass aus Westdeutschland eingereiste Türken heimliche Beziehungen zu ostdeutschen Frauen hatten.
Hm. Und dann kam deine Mutter irgendwann nach Deutschland, als sie herausgefunden hat, wo dein Vater ist.
Ja.
Und dann erfuhr sie natürlich auch von der Frau, setzte ihn aber nicht vor die Tür, ja, sondern die machten zu dritt dann Halligalli.
Die hat ihn in Flagranti erwischt in der Kneipe. Und dann, ja, wurde das erstmal so hingenommen.
Weißt du mehr über diesen Moment, wo die sich wiedergesehen haben?
Also, meine Eltern reden da erstaunlicherweise sehr offen drüber. Sie necken sich auch gerne damit. Mein Vater berichtet voller Stolz von dieser Frau, die er irgendwie angegraben und klar gemacht hat. Und meine Mutter natürlich voller Wut und Hass, aber auch dann wiederum stolz, dass er sie dann wieder auseinanderbringen konnte. Aber die Zeit, die sie miteinander verbracht haben, darüber reden sie recht wenig. Aber es muss eine gewisse Zeit gewesen sein.
Und die Frau, mit der dein Vater ein Verhältnis hatte, hatte wiederum selbst eigentlich einen Mann.
Die war verheiratet.
Die war verheiratet.
Ja.
Und dann hat deine Mutter das, wie du bereits angedeutet hast, ja gesprengt,
ja,
indem sie auf Deutsch einen Brief an den Mann der Freundin deines Vaters geschrieben hat.
Ja, das ist heute kaum vorstellbar. Ich meine, diese Menschen waren ja hier sprachlos, im wahrsten Sinne des Wortes. Die waren taub, stumm, alles, was man sich eigentlich nur vorstellen kann, wenn man in einem fremden Land die Sprache nicht beherrscht. Und in den 60er Jahren gab es auch keine anderen Gastarbeiter oder türkische Freunde, mit denen man sich austauschen konnte. Es gab die Kollegen meines Vaters im Männerheim, aber in dieses Männerheim wäre meine Mutter nicht gegangen. Das war nicht üblich. Das war eine reine Männerwelt. Und außerhalb dieses engen familiären Kreises war eben alles fremd. Und die einzige Möglichkeit, die meine Mutter gesehen hat, dieses Fremde in irgendeiner Form zu adaptieren, war die Sprache zu lernen. Und zwar sehr schnell. Dieses Talent habe ich offensichtlich auch von meiner Mutter geerbt. Meine Mutter ist sehr sprachbegabt, ist dann in einen Sprachkurs und hat wohl in einem halben Jahr recht gut Deutsch gelernt. So gut, dass sie einen Brief schreiben konnte. Und in diesem Brief hat sie eben geschrieben: Lieber Helmut oder wie der auch immer hieß, was du nicht weißt, deine Frau hat ein Verhältnis mit meinem Mann. Und dann ist das ganze Ding zusammengebrochen.
Es ist auch eigentlich, wenn man das so erzählt, fast schon sehr romanhaft, nicht wahr?
Ja, aber das sind viele Schicksale. Also viele Gastarbeiterschicksale, die ja heute nicht erzählt werden in Deutschland, sind sehr, ja, haben fast schon so einen lyrischen Touch. Also es ist so, als hätte es jemand erfunden oder als hätte es jemand geschrieben. Aber das ist real. Also es gibt so viele tolle Erlebnisse auch, von denen meine Eltern mir heute erzählen. Eins zum Beispiel ist in der Zeit gewesen, als dann, also in dieser Zeit nach dem Zusammenbruch, muss es eine Zeit gegeben haben, in der mein Vater und meine Mutter sehr zweisam waren. Und diese Freiheit des Alleineseins ohne die Kinder auch genießen konnten. Also beide waren berufstätig, ich war noch nicht da, meine Brüder waren in der Türkei, die Widersacherin war aus dem Weg geschafft und jetzt konnte man dieses süße Leben in Deutschland genießen und auch erforschen. Und meine Mutter mit ihren wenigen Deutschkenntnissen, mein Vater, der recht gut schon verdient hat damals, als Müllmann war man sehr gut bezahlt, die haben sich dann die Zeit vertrieben, was sie übrigens auch heute noch sehr gerne machen, indem sie in deutsche Kneipen gegangen sind und Kontakt zu Deutschen gesucht haben und auch sehr viele Deutsche kennengelernt haben. Also viele unserer Familienfreunde waren Deutsche und nicht Türken. Und es waren Deutsche, die man heute als sehr deutsch bezeichnen würde, ehemalige Waffen-SS-Mitglieder. Der Werkstattleiter der Werkstatt, in der die Müllautos repariert wurden, in der Firma meines Vaters, Der war Waffen-SS-Mitglied und der hat bei uns den Teppichboden verlegt. Das war unser Familienfreund. Und in dieser Zeit gab es eine Begebenheit, die ich sehr lustig finde. Mein Vater wollte meiner Mutter imponieren und war wieder im Anzug. Es war Sonntag und man ist in so ein deutsches Oma-Café gegangen. So ein richtig typisches deutsches Oma-Café. Ja. Weil meine Mutter noch nie Erdbeertorte gegessen hatte. Sie wollte unbedingt mal Erdbeertorte probieren. Erdbeertorte mit Sahne. Und dann hat mein Vater sie eingeladen, hat Erdbeertorte bestellt. Und weil meine Mutter sehr aufgeregt war, ist ihr ein Stück Erdbeertorte auf den Polstersessel gefallen. Und diese rote Farbe der Erdbeertorte hat den Polstersessel verschmutzt. Und daraufhin muss es einen Riesenaufstand der Kellnerin gegeben haben, die gesagt haben, sie können den Sessel nicht verschmutzen, sie haben keine Ahnung. Also es gab natürlich auch diese latente, ich will es jetzt nicht Ausländerfeindlichkeit nennen, aber diese Unbeholfenheit im Umgang mit Fremden. Und meine Eltern waren ganz aufgeregt und wussten überhaupt nicht, was sie tun sollten, weil dieser Schwall dieser fremden Sprache auch noch auf sie niederprasselte. Und dann hat mein Vater einfach im Affekt, jähzornig wie er war, gesagt, was kostet Stuhl? Ja, und dann hat die Frau gesagt, wie was? Was kostet Stuhl? Und dann hat sie gesagt, 50 Mark. Und dann hat er ihr 50 Mark gegeben, hat den Stuhl genommen, ist raus vor das Café und hat ihn dort vor dem Café kaputtgeschlagen. Weil es ja jetzt sein Stuhl war und er die Wut aus diesem Ereignis an diesem Stuhl auslassen wollte.
Das ist ja aber vor allem auch eine gewisse Machtdemonstration, um Ebenbürtigkeit zu signalisieren. Zu sagen, wenn ich diesen Stuhl jetzt bezahlt habe, dann darf ich den aber auch kaputt machen.
Es ist souverän. Also ich finde den Umgang mit dieser Situation äußerst souverän. Und trotzdem aber ist es eben ein Beispiel dafür, wie diese beiden Menschen in dieser sehr, sehr, sehr fremden Umgebung versucht haben, sich so eine Art kleines Idyll zu schaffen, was ja dann später mit der Zusammenführung der Familie auch geklappt hat, aber was ein sehr, sehr steiniger Weg war bis dorthin.
Warum kam es denn dann überhaupt zu dieser Rückkehr in die Türkei? Denn du bist ja in der Türkei geboren.
Naja, ich bin ja nie dann zurückgekehrt. Also ich war ja dann weg. Also
aber deine Eltern sind ja in die Türkei zurückgekehrt. Sie waren in Deutschland, dann kehrten sie
das in war vor meiner Geburt. Zurück. Also dieses Hin und Her war vor meiner Geburt. Ja. Das letzte Mal nach Deutschland war nach meiner Geburt. Ja. Also mit meiner Geburt war das Türkei-Kapitel beendet. Und die gesamte Familie, nee, sorry. Ich mit meinen Eltern war in Deutschland, während meine Brüder noch in der Türkei waren. Das heißt, es gab eine Zeit, in der ich im Heim war, in der meine Eltern alleine waren und meine Brüder noch bei meinen Großeltern. Meine Brüder kamen erst, als ich aus dem Heim entlassen wurde nach Deutschland. Die haben mich mit 3 Jahren das erste Mal gesehen. Es gibt da auch ein Schwarz-Weiß-Foto von. Das ist der erste Tag, an dem wir uns sehen. Und meine Großeltern haben natürlich immer viel von mir erzählt. Die haben gesagt, ihr habt ein kleines Brüderchen, das ist jetzt 3 Jahre alt und bald besucht ihr das. Und meine Brüder strahlen bis über beide Ohren und ich sitze zwischen denen und strahle mit, weil ich das erste Mal meine älteren Brüder sehe und kennenlerne.
Und davor warst du aber dann dementsprechend mehr als 2 Jahre in diesem Heim.
Vom 3. Monat bis zum 18. Lebensmonat.
Warum?
Schwer zu sagen. Also meine Mutter sagt heute, sie hätte mich eigentlich nur über die Woche weggeben wollen, als sie gearbeitet hat und am Wochenende wieder zurücknehmen wollen. Aber es war ein Nonnenheim, ich habe das jetzt auch nochmal recherchiert. Es war ein Nonnenheim der Schwestern Herz Jesu, die bekannt und berüchtigt waren dafür, dass sie sehr streng gewesen sind. Und dieses Heim bestand aus großen Sälen, in denen die Kinder untergebracht waren, in kleinen Betten. Und dort herrschte ein sehr strenges Regiment. Also es gab bestimmte Uhrzeiten, zu denen wurde geweckt. Es gab bestimmte Essenszeiten und es gab bestimmte Schlafenszeiten. Und es gab auch wenig körperliche Zuneigung oder Zuwendung, sondern das war alles sehr nüchtern und kalt. Und diese Schwestern, das sagt meine Mutter, wenn man sie heute fragt, hätten sie hinters Licht geführt. Also sie hätten gesagt, ja, sie können das Kind hier lassen, aber dass es dann am Wochenende auch dort bleiben muss, das haben sie meiner Mutter nicht gesagt. Und sie hat wohl irgendein Einverständnis unterschrieben, aus dem sie nicht mehr rauskam. Ich weiß nicht, ob das alles wahr ist. Wie gesagt, das sind alles Geschichten, die überliefert sind und an die ich mich auch nicht erinnern kann. Aber es macht in ungefähr Sinn, denn meine Eltern müssen damit sehr unglücklich gewesen sein, dass ich in diesem Kinderheim war. Ich natürlich auch, bis zum 18. Monat. Vom 3. bis zum 18. Monat, das ist natürlich auch eine sehr prägende Zeit, die ich ohne meine Eltern verbracht habe.
Und nicht nur, dass es diese strengen Regelwerke gab, sondern du bist ja auch fixiert worden.
Ja, weil so wie ich das auch erfahren habe, ich irgendwann ja anfing zu krabbeln und dann auch zu laufen, und dann versucht habe zu flüchten. Denn das Ganze muss sehr beängstigend gewesen sein. Ich habe, wie gesagt, keine konkreten Erinnerungen, aber ich habe ganz, ganz tief im Unterbewusstsein so eine Ahnung, woher zum Beispiel ganz bestimmte Ängste und Angstmomente in mir kommen. Wenn ich manchmal nachts aufwache zum Beispiel, dann ist es fast so, als wäre ich wieder in diesem großen Saal und würde in diesem Bett liegen. Und das macht ein ganz, ganz beängstigendes Gefühl. Und das muss damals für mich als Kind so gewesen sein. Und dann habe ich wohl versucht, instinktiv zu flüchten. Und irgendwann, das war damals nicht unüblich, hat man mich eingefangen und ans Bett gefesselt. Also wirklich an jeder Hand eine Fessel, an jedem Fuß und um den Hals, wie ein wildes Tier eigentlich. Und das ist dann irgendwann meinem Vater zu Ohr gekommen. Und der ist dann sofort ins Heim und hat mit, ja, großem Tamtam und einem Wutanfall mich dann aus diesem Heim geholt. Was nicht geplant war, aber was wohl sein musste.